Wahnsinn des Lebens ist ein Austausch- und Kompositionsprojekt im digitalen und im realen Raum mit freiberuflichen Musikschaffenden aus Köln und Umgebung. Das Projekt richtet sich insbesondere an junge Erwachsene. Initiiert wurde es von der Kölner Philharmonie, konzipiert und durchgeführt von Studierenden der Hochschule für Musik und Tanz Köln.
Ich studiere an der Musikhochschule in Köln und habe heute bei mir in meinem virtuellen Raum Heidi Beyer. Heidi Beyer ist eine Jazz-Trompeterin und lebt schon seit 6 Jahren in Köln. Sie hat aber auch schon an verschiedenen Orten wie Marburg, Mainz oder Miami gelebt. Sie spielt in großen Formationen wie Big Bands, aber auch in kleinen Ensembles und hat auch schon ihre eigene Band. Heidi, hallo.
Hallo, grüß dich.
Erzähl uns doch ein bisschen von deinen verschiedenen Musikensembles.
Meinen eigenen, meinst du vorrangig? Also ich habe seit 2 Jahren eine Band, die ist im Moment so mein Herzensprojekt, würde ich sagen. Das ist ein Quartett namens Virtual League. Das habe ich gegründet, vor 2,5 Jahren mit dem Gedanken, meine erste Band mal zu gründen. So. Und weil ich da in der Verfassung war, mal an meine Kunst zu denken, weil ich da lang genug in Köln war, genug Überblick hatte über Leute und Szene und wusste, okay, jetzt ist der Moment, jetzt habe ich Lust drauf und Zeit und habe dann komponiert und angefangen, ja, für ein Quartett ohne Harmonieinstrument zu schreiben, also ohne Klavier, Gitarre oder sonstige Harmonie, nur Kontrabass, Schlagzeug, Saxophon und Trompete. Und hatte dann ein Jahr später eine CD aufgenommen im Studio und die kam letztes Jahr im April raus. Und genau, das ist so mein Hauptding seitdem. Also das bereitet mir große Freude und da habe ich auch sehr viel gelernt. Und das, genau, daneben habe ich noch ein Duo mit einem Pianisten aus Köln, heißt Sebastian Skobel. Und das Duo war seit 2018 eigentlich, genau, da hat es angefangen, seit 2018. Und eigentlich eher so mit dem Gedanken, wir machen bei einem Wettbewerb mit. Wir hatten zwar vorher schon zu zweit im Duo gespielt, aber hatten niemals so richtig vorgehabt, da was ein Konstantes draus zu machen. Und dann kam diese Anfrage, ob wir bei diesem Wettbewerb an der Folkwang-Universität in Essen teilnehmen möchten. Und das hatte ich dann zugesagt. Und dann hatten wir den netterweise auch gewonnen. Und dann war das so der größte Anreiz und die größte Motivation, da weiterzumachen. Und seitdem bin ich mit Sebastian noch in diesem Duo tätig. Und wir hatten jetzt im Juni unsere Platte aufgenommen im Deutschlandfunk. Und die kommt dieses Jahr dann raus, genau. Und nebenbei schreibe ich noch für ein neues Projekt, das dieses Jahr ins Studio geht. Und da gibt es quasi, also es sind 5 Leute, es ist ein Quintett. Und da wollte ich zusammenarbeiten mit einem Akkordeonisten aus Oslo und auch verschiedenen Leuten aus Köln, Berlin, mittlerweile auch Freiburg. Und das so ein bisschen geografisch offener zu halten. Und bin total gespannt, was daraus entsteht.
Cool, das klingt ja total spannend. Ja, also du komponierst ja eigentlich schon ziemlich viel, auch für dein Quartett, ja, hast du auch gesagt. Mhm. Das Projekt dann mit dem Akkordeon und alles das und das etwas Internationalere. Merkst du das, da einen Unterschied in deiner Herangehensweise beim Komponieren vielleicht?
Ja, also ich hatte früher, noch vor meiner allerersten Band, noch vor dem Quartett, also ich hatte auf jeden Fall Blockaden, was das Komponieren betrifft und habe da nie so wirklich einen guten Zugang dafür gefunden. Und als ich dann mit dem Quartett angefangen hatte zu arbeiten und dafür zu schreiben, dadurch, dass es kein Harmonieinstrument beinhaltet, war ich auf einmal so viel freier und habe gemerkt, okay, wow, ich hab ganz anders gelernt zu denken, was meine Komposition angeht, weil ich habe nur 3 Stimmen, die ich verteilen kann. Also ich habe quasi gelernt, in 3 Klängen zu denken. Natürlich kann man den Bass auch mal doppelt aufsetzen oder so, aber mehr ist dann nicht drin. Und das heißt, das hat mich total befreit von diesem klassischen Denken, was man so als Instrumentalistin von einem Melodieinstrument kommend gelernt hat, ne? Dass man auf Harmonien achtet, aber nicht unbedingt, also ich habe dann erst meine Akkorde gehabt früher und habe versucht, mir irgendwie so eine Melodie rauszustammeln. Und jetzt habe ich halt in Strukturen zu denken gelernt in dem Quartett. Und das hat mich total befreit. Auf einmal sprudelte es so raus und ich hatte Unmengen von Ideen und das war total die tolle Erfahrung. Und aufgrund dessen hatte ich jetzt das Gefühl, okay, es kann auch so funktionieren. Und jetzt habe ich mich wieder in der Lage gefühlt, auch mit Harmonieinstrument zu schreiben, weil ich diesen Umweg gegangen bin. Verstehst du? Also ich weiß jetzt, wie ich diese Blockaden überwinden kann. Ich weiß, wie ich in Leitönigkeit oder Strukturen komponieren kann und habe dadurch irgendwie einen viel größeren Zugang gewonnen. Und jetzt freue ich mich auf diese Arbeit mit dem Akkordeon, was ja dann ein bisschen ungewöhnliches, aber trotzdem Harmonieinstrument natürlich ist. Genau.
Voll cool. Ja, und du spielst ja dann auch, also du hast ja dann diese, also kleinere Besetzungen jetzt, die du eben aufgezählt hast, und du spielst dann großen Ensembles, da, wie zum Beispiel im Subway Jazz Orchestra hier. Mhm. Was ist da so deine Rolle, also im Vergleich jetzt vielleicht?
Also in einer Big Band ist die Rolle natürlich eine andere. Man ist selten eine Komponistin, das ist auf jeden Fall eine Nebenrolle. Man ist erstmal Spielerin. Dann ist meine Rolle natürlich, eine Frau zu sein unter 18 Männern ungefähr. Es ist so. Und das ist auch nochmal eine andere Rolle. Und ich spiele da die zweite Trompete. Wenn man es jetzt musikalisch sieht, bin ich dann eingegliedert in einem Team aus einem Satz bestehend aus 4 Trompetern, und da muss man natürlich sich ganz anders aufeinander verlassen können, miteinander harmonieren können. Das hat eine andere Qualität, als im Quartett zu spielen in so einer großen Mannschaft.
Ja, im Quartett könnte man vielleicht sagen, da bist du noch, ich weiß jetzt nicht, aber eher vielleicht Leader, also
genau, ja.
Da mehr als Leaderin als jetzt vielleicht in der Big Band, wobei du ja auch zweite Trompete spielst, also.
Ja gut, da ist die erste Trompete dann der Leader oder die Leaderin, aber das, die zweite ist eher, zweite, dritte, vierte ist eher Support für den ersten, und genau, da hat man auf jeden Fall nicht mehr die gleiche Eigenständigkeit und man spielt natürlich zu 95% nach Noten. Mhm. Ne? Und dann hat man vielleicht ein Solo am Abend, wo es dann darum geht, seine individuelle Seite auszudrücken. Aber bei 18 Leuten, dass da jeder zum Zug kommt, ist natürlich ein bisschen schwieriger als im Quartett, sich individuell auszudrücken. Ne? Das ist nochmal eine andere Sache.
Ja, du hast jetzt auch das angesprochen, was ja im Moment in der Gesellschaft total aktuell ist. Also du bist eine Frau unter 18 Männern, ist es so im...
oder 17 Männern, 16, ja. Oh Gott, wie viele Teilnehmer hat eine Big Band? Ich glaube 17 insgesamt, also eine unter 16 Männern.
Ja. Genau, also das ist ja ziemlich speziell, also schon in der Jazzwelt, aber auch dann noch in der Trompeten-Jazzwelt, also da kennt man ja auch... Wie kannst du dieses Gefühl beschreiben vielleicht?
Also es ist ambivalent. Ich kenne es nicht anders, weil ich damit groß geworden bin. Also ich habe zwar Trompete angefangen, da war ich 17, aber ich habe vorher schon Klarinette gespielt und wurde in der Big Band immer zu den Trompetenjungs in die letzte Reihe gesteckt. Und dadurch kannte ich das schon so, und dadurch kam dann auch mein Wunsch, Trompete lernen zu wollen überhaupt, weil ich mit der Klarinette da schon im Satz mitgespielt habe, weil es ja alles B-Instrumente sind und das irgendwie ganz gut aufging von der Lage. Und deshalb ist es zum einen, fühlt sich das irgendwie zu Hause, nach zu Hause an. Also es ist jetzt nicht so, ich wurde damit Ende 20 reingesteckt in so eine Situation. Ich bin damit groß geworden. Und auf der anderen Seite ist es schon eine Rolle, die mich teilweise auch ja doch schockiert und wo man auch ein dickes Fell haben muss manchmal. Aber es ist natürlich auch sehr lustig. Trotzdem muss man da irgendwie wie so ein Chamäleon sein manchmal, habe ich das Gefühl. Also man muss viel einstecken können, man muss auch austeilen können. Also das ist auch eine sehr wichtige Qualität, und man muss auf jeden Fall mit, also vielen Dingen mit Humor begegnen und dann macht es auch Spaß, aber man darf auch nicht alles mit sich machen lassen. Also das ist mit dieser ambivalenten Rolle gemeint, die nicht immer ganz einfach ist, ja.
Ja, und du bist ja auch pädagogisch aktiv, also unterrichtest ja auch. Versuchst du auch irgendwie das deinen Schülern mitzugeben, auch jetzt, wenn du auch vielleicht weibliche Schüler hast? Oder ist ja nicht so einfach irgendwie.
Auf jeden Fall. Also das ist für mich wirklich eine tragende Säule in meiner Entwicklung gewesen, selber, also als Spielerin das Unterrichten. Aber ich merke, dass man dadurch unheimlich viel verändern kann. Und also ich bin mittlerweile an der Universität in Oldenburg und bilde da angehende LehrerInnen aus. Und das Schöne an diesem Job ist, ich habe wirklich das Gefühl, dass man da gestalten kann und verändern kann. Und das kann man viel mehr als im Jazzbereich, habe ich das Gefühl. Weil ich habe zum Beispiel, was sehr interessant ist, ich habe unter meinen ganzen Studierenden ist der Frauenanteil 50-50 oder sogar höher. Und das ist natürlich bemerkenswert, wenn man sich die Zahlen im Jazzbereich anguckt, dass noch nicht mal 0,5% aller MusikerInnen oder Musikerinnen, Entschuldigung, hier, aller Musikerinnen spielen überhaupt Trompete. Und das ist natürlich schon eine große Schere, die da irgendwie so auseinanderklafft, ne? Und ich finde, dass man in diesem schulmusikalischen Kontext gerade sehr viel machen kann, weil so viel davon abhängt, wie man als Frau, als junges Mädchen sozialisiert wird und was einem mitgegeben wird. Und da spielen schulische Ensembles eine riesengroße Rolle. Also für mich haben sie eine riesengroße Rolle gespielt damals. Musikunterricht im Allgemeinen und kreative Fächer an sich spielen meiner Meinung nach eine wahnsinnig wichtige Rolle. Und wenn man da irgendwie anleitet oder anleiten kann, so kreative Prozesse anzustoßen oder fächerübergreifend zu denken, dann kann es gelingen, dass man ein ganz anderes Denken fördert. Weißt du, was ich meine? Also, dass man die Neugier weckt bei seinen Studierenden, aber später übertragen die es ja im besten Fall auf ihre SchülerInnen. Dann ist natürlich, wenn das gelingt, dass man junge Mädchen auch kreativer vielleicht erzieht oder zum neuen Mut, wie soll ich sagen, befördert oder ja, einfach fördert und neugierig wird und so, weil ich glaube, das ist eine Eigenschaft, die manch jungen Mädchen vielleicht fehlt, um sich das zuzutrauen. Das ist schade. Das würde ich gerne ändern. Egal, ob sie dann Musikerinnen werden oder Ingenieurin oder Weltretterin oder was auch immer. Ja.
Ja. Genau. Eine sehr schöne Ansicht und ja, sehr cool. Ich komme jetzt auf was zurück, was jetzt schon einige Minuten her ist, nämlich wir haben ja davon gesprochen, wie du in der Big Band, im Subway Jazz Orchestra deine Rolle so ist. Mhm. Du meintest ja, dass man da unter so vielen Menschen nicht viel Zeit und auch nicht immer drankommen kann, um was Eigenes dann zu produzieren. Mhm. Du hast es aber ja als zweite Trompete, du hast ja mal die Chance dazu improvisieren. Und da interessiert mich, woher nimmst du so deine Inspiration, wenn du so im großen Ensemble improvisierst?
Im großen Ensemble, also zielt die Frage darauf ab, im großen Ensemble im Unterschied zu klein oder generell Inspiration?
Den Unterschied gibt es schon gerne, ja.
Also ich bin mir nicht sicher, ob es einen Unterschied gibt. Ich glaube, generell ist es in einem großen Ensemble im Jazz ein bisschen schwieriger, bei sich zu bleiben. Das ist, glaube ich, ein Unterschied, was die Improvisation betrifft, weil vor allem in meinen eigenen kleineren Bands, aber auch generell in kleineren Bands, kann man eher loslassen. Man hat mehrere Möglichkeiten loszulassen, also über einen Abend von zwei Sets meinetwegen auch verteilt. Ne? Man hat mehrere Chancen und wenn man aber als einzige Frau noch dazu in einer großen Besetzung ist, ist es manchmal schwer, das alles so außen vor zu lassen, weißt du, was ich meine? Und dann einfach so zu spielen, wie man immer spielen würde, ohne das Gefühl zu haben, ich muss jetzt mithalten können oder ich muss mich jetzt beweisen oder ich muss jetzt so und so spielen, damit ich ernst genommen werde oder sonstiges. Das sind Gedanken, die manchmal aufkommen. Doch, ja, und das ist dann leider doch mal weiter entfernt von Inspiration als bei kleineren Ensembles natürlich, ne? Weil wenn man inspiriert ist, dann macht man sich über solche Sachen keine Gedanken. Und manchmal gelingt das auch, aber manchmal auch nicht. Es ist situationsabhängig.
Und wenn du sagen müsstest, die Inspiration bei den kleinen Ensembles, woher nimmst du die? Also gibt es da irgendeine Person oder irgendwas, was dich total inspiriert, oder hängt das auch vom Abend ab?
Also ich glaube, in dem Moment des Improvisierens gibt es jetzt keine Person oder so, an die ich denke. Aber in meinem Schaffensprozess als oder in meinem Entwicklungsprozess, besser gesagt, als Improvisatorin, gab es natürlich schon viele Personen, die mich inspiriert haben, dran zu bleiben und die ich auch bewundere. Und wenn du jetzt willst du einen speziellen Namen wissen zum Beispiel? Oder? Okay, also als Trompeterin war es vor allen Dingen Ingrid Jensen. Das ist so eine US-amerikanische Trompeterin, die in New York lebt. Und die hat mich sehr beeinflusst. Und ich glaube, es lag auch daran, dass sie eine der einzigen war, die es überhaupt gab. Aber auch, weil sie toll spielt, also wirklich wahnsinnig toll spielt. Und ja, das hat mich sehr beeinflusst. Und sonst versuche ich einfach meine Inspiration in der Ruhe zu finden. Ja. Also weil ich oft total, also vor Corona vor allen Dingen, total hektisch durch den Alltag gestapft bin, von einem Auftritt zum nächsten, zur Probe, zum Unterrichten, zwischendurch schnell zum Einkaufen, was halt der Alltag alles so mit sich bringt. Ne? Und ich merke einfach jetzt oder habe im letzten Jahr gemerkt, wie wichtig es für mich ist, so persönliche Rückzugsorte zu haben und Ruhe und genau, Musik hören natürlich, aber auch einfach mal nichts hören und bei sich zu bleiben, genau. Das ist meine Inspiration.
Toll. Das Thema des Seminars, das wir jetzt ja, also wofür wir auch jetzt hier sind, war ja im Großen so, wer bist du in der Gesellschaft oder was macht unsere Musik mit der Gesellschaft? Ja, irgendwie mit all dem, was du machst, also du improvisierst, du komponierst, du spielst auch von Noten, aber bringst irgendwie schon eigenes auch rein. Was fühlst du, wie könnte deine Musik irgendwie die Gesellschaft oder was der Gesellschaft bringen? So?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, vielleicht muss man ein bisschen unterscheiden, ob ich improvisiere oder komponiere. Ich glaube, es ist nicht hundertprozentig zu trennen, weil es einfach super nah beieinander liegt. Aber ich glaube, meine Art zu spielen und zu schreiben, hat irgendwie was Lyrisches, aber auch was Humoreskes. Manchmal unfreiwillig, manchmal freiwillig. Aber beim Schreiben auf jeden Fall was Freiwilliges. Also ich finde das irgendwie sehr wichtig, dass Musik nicht nur ernst ist. Und vor allen Dingen der Jazz, weil ich das Gefühl habe, es wird heutzutage so viel Wert drauf gelegt, glaube ich, dass alles, was Kunst ist, muss auch ernst sein. Oder vieles, was Kunst ist, muss ernst sein. Und gerade Jazz darf nicht lustig sein. Und Jazz ist Kunstmusik. Und um ernst genommen zu werden, muss man halt auch in Moll schreiben oder in ja, also das nehme ich manchmal so wahr, aber es ist natürlich eine total individuelle Meinung. Und das versuche ich irgendwie in meinen Kompositionen so ein bisschen aufzubrechen. Nicht unbedingt bewusst, sondern einfach, weil es in mir drin ist. Und ich habe irgendwie lange ja versucht rauszufinden, habe ich ja erzählt mit dem Kompositionsprozess, wer bin ich und wie kann ich komponieren? Und vor allen Dingen, wozu sage ich ja? Also welche Ideen sind meine und welche finde ich gut und welche identifiziere ich mich? Und das hängt total nah dann letztendlich zusammen mit dem Spielen, wenn ich improvisiere. Dann, ja, wenn es irgendwie lustig sein darf, fühle ich mich wohl. Wenn es keine Verbote gibt in dem Sinne, was darf mein Spiel sein, was darf es nicht sein? Und ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch mal erfrischend sein kann für eine gesellschaftliche Herangehensweise, aber ich weiß es nicht. Das ist ja, also das, vielleicht muss man jemand anders fragen, was meine Musik in der Gesellschaft anrichtet. Aber ja, ich könnte es vermuten, aber ich weiß es nicht.
Aber dein Ziel ist es schon, irgendwie diese Lockerung zu bringen und ja, dieses Humor und auch ein bisschen das Freie.
Ja, zumindest wenn ich mich danach fühle, warum nicht? Also natürlich, also der Mensch ist ja total vielschichtig, ne? Man hat manchmal total traurige Momente, man hat total humorvolle Momente, man ist manchmal deprimiert, man denkt, man möchte am liebsten alles irgendwie hinschmeißen. Es gibt so viele verschiedene Perspektiven und ich finde, alle Perspektiven haben in der Musik eine Berechtigung und warum soll man die nicht reinlassen? Ne? Warum ist Kunst nur ernst oder soll es sein? Oder zumindest in Deutschland gibt es ja diese Unterscheidung, ne, mit U- und E-Musik. Die gibt es, glaube ich, in anderen Ländern nicht so viel wie hier. Oder die Unterscheidung wird nicht so gemacht. Und das ist schon spannend, finde ich, dass es hier so einen Stellenwert hat. Ne? Was ist E-Musik und wann ist ernst zu nehmen und wann ist die Musik nicht ernst zu nehmen? Und das würde ich gerne ja, auflockern.
Ja. Ja, genau. Also U-Musik für Unterhaltung. Ne? Und ja. Wenn wir jetzt wieder ein bisschen auf die Jazz-Musikwelt kommen, also ja, total jetzt mittendrin so, gibt es vielleicht Sachen, die du ändern würdest oder wie siehst du die Jazz-Musikwelt in 10 oder ich weiß nicht, vielleicht etwas länger, in mehreren Jahren, also was wünschst du dir so?
Ich wünsche mir an allererster Stelle, glaube ich, mehr Trompeterin. Ja, doch, wenn es so banal sein darf, die Antwort. Ich wünsche mir natürlich generell mehr Frauen auf Bühnen, weil ich das toll finde. Ich habe jetzt auch in dem Quartett, von dem ich gesprochen hatte, gab es einen Wechsel in der Bassrolle und da ist jetzt eine Frau mit an Bord und es ist einfach so toll. Es ist so, ich genieße das so, diesen Austausch zu haben und ich finde das einfach total bereichernd und würde mich freuen, wenn die Jazzwelt offener wird, aber vor allen Dingen auch, ich will gar nicht unterstellen, dass alle super unoffen sind, sondern eher, dass mehr Frauen den Mut haben, das zu machen. Ja, das fände ich toll. Und genau, da muss man aber früher, also sehr, sehr früh ansetzen natürlich, aber auch gewisse Dinge ändern natürlich, damit es mal klappt. Aber das würde ich mir wünschen. Ja.
Da bist du ja schon auf dem guten Weg.
Mal gucken.
Das Quartett jetzt nur für mein Interesse, das, wo du jetzt die Bassrolle mit einer Frau abmachst. Ist das dein Quartett? Das ist
ja.
Ah, cool, okay.
Genau. Lisa Wulff heißt die Bassistin, aus Hamburg kommt sie, genau.
Toll. Ja, vielen Dank, Heidi, für das Interview. Es war
gerne. Danke dir.
Ich freue mich schon auf nächsten Sonntag. Die Kick-Off-Veranstaltung machen. Für die, die es noch nicht wissen, das ist ein Workshop also kommen natürlich Studierende mit hinzu und Leute von außen, in dem dann Heidi Bayer mit Moritz Behrens zusammen ein Teil vom Workshop werden sein. Zum Schluss wird dann ein Kompositionsauftrag sozusagen von den Workshop-Teilnehmern rauskommen und dann werden Heidi und Moritz gemeinsam in den Kompositionsprozess gehen und das Resultat wird schon im Sommer dann aufgeführt in Kooperation mit der Kölner Philharmonie. Ja, super, Dankeschön.
Danke dir. Ja, vielen Dank.